Der Mutterpass ist ein privates Dokument und niemand, überhaupt gar niemand, darf Einsicht verlangen ohne Zustimmung. Also es geht häufig ja da um die um den errechneten Termin, den ET.
Ich finde es auch ganz wichtig, immer so dieses, wenn man den beim Hebammentermin hat, finde ich auch total wichtig, immer darf ich in deinen Mutterpass gucken, sich diese Zustimmung zu holen. Ne?
Ja.
Ist auch
dein Mutterpass.
Ist dein Mutterpass, aber so, dass man einfach sagt, darf ich da reingucken? Ist es okay jetzt für dich?
Klar, dein Schwangerschaftsabbruch mit 16 oder sowas, der ist dann irgendwie dein Leben lang irgendwo dokumentiert. Genau, also alle diese sensiblen Daten können in euer Mutterpass enthalten sein. Ja.
Also das ist jetzt nicht so was, was man mal so umhergibt.
Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
Evidence-based und entertaining.
Hebammen-Nähkästchen und Tacheles.
Leichte Muse und Deep Talk.
Und wir sind
Sissy Rasche
und Karin Danhauer.
So, willkommen zurück im Hebammsalon. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier sind wir wieder. Na, Sissi?
Wie läuft's?
Ja, gut.
Gut läuft's?
Ja. Ja, irgendwas ist immer, ne?
Der normale Wahnsinn, ne?
Ja, wir haben so süße Hörerinnen, oder?
Ja.
Sind alle voll on fire.
Ich finde auch, also es ist einfach schön und wir sind ja immer noch in unserer ersten Mini-Staffel.
Genau, und ihr habt uns immer so viel geschrieben und ich finde auch gerade so das Thema Kinderwunsch, dass wir das nochmal so ein bisschen genauer behandelt haben, weil wir waren ganz überrascht eigentlich, wie viel von euch uns hören, ohne dass ihr überhaupt schwanger seid.
Ja.
Gerade in der Phase davor. Also we appreciate you und extra für euch diese erste Mini-Staffel.
Ja,
der zweiten Hebammsalon-Staffel.
Und heute ist ja eher so ein bisschen so ein trockenes Thema, ne? So,
ja, und also auch eins, wir fanden das total wichtig, das unterzubringen. Das ist auch ein bisschen ein kontroverses Thema oder auch ein bisschen trocken, hast du es eben genannt, auch einfach schwierig. Auch echt
ja, schwierig, aber auch nochmal so einen Überblick zu kriegen. Es ist ja nicht nur die, was du jetzt schon so durch die Blume jetzt ansprichst, die Pränataldiagnostik, sondern generell diese ganzen Untersuchungen, dass man, wenn man einfach weiß, dass man schwanger ist, ob man nun jetzt einen Test gemacht hat oder nicht, wir haben doch darüber gesprochen, über den du hast ja nie Schwangerschaftstest gemacht. Deshalb denke ich da gerade wieder. Das überlege ich immer, wenn ich jetzt zu dir spreche, wenn man einen positiven Test in dem Händen hat. Es gibt ja Menschen, die nicht den positiven
Test. Ja, aber ich bin da wahrscheinlich die absolute Mega-Ausnahme. Das weiß ich ja auch.
Genau. Ja, es gibt bestimmt auf jeden Fall noch mehr Menschen. Aber dass man dann halt, wenn man einfach weiß, wie auch immer, dass man das weiß, dass man schwanger ist, dass einen einfach dann ja so eine Flut, nicht nur emotional, dieser ganze Zustand ist ja schon eher so, aber dass man einfach dann einfach. Ja, also wenn man sich nicht vorher damit beschäftigt hat, wie sieht so ein Mutterpass aus, was sind Vorsorgeuntersuchungen, wer macht die, wann brauche ich was, muss ich diese Blutabnahme jetzt machen oder kann ich das auch für mich entscheiden? Ja. Also so, ich glaube einfach, das war nochmal so eine Folge, das haben wir immer mal wieder schon mal so ein bisschen erzählt und angesprochen, aber dass man einfach weiß, in dieser Folge, wenn man jetzt sich irgendwie auch so ein bisschen durch unseren Feed scrollt, so, dass man heute einfach weiß, so, ne, das sind die Voruntersuchungen, so laufen die ab bei deiner Gynäkologin oder Gynäkologin oder bei deiner Hebamme und auch das beinhaltet so Pränataldiagnostik, brauche ich es, brauche ich es nicht oder?
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ja, also wenn ich eben so reingegrätscht bin, gleich mit schwieriges Thema und so, ich finde das einfach so überfordernd, wenn man so früh schwanger ist, dann ist man so einerseits, es ist ja eh eine totale Melange an Gefühlen und Ambivalenzen im Sinne von, wir wollten das unbedingt, aber was wir auch hatten, ne, die erste Reaktion auf so einen Test ist ja echt so, ach scheiße, jetzt ist der positiv und man freut sich gleichzeitig und denkt so, oh Gott, jetzt ist es echt real.
Und dann hat man ja sofort Termine machen.
Ja, genau. Und dann hat man überhaupt keine Zeit innezuhalten oder irgendwelchen Gefühlen nachzuspüren oder sowas, sondern man muss sofort ja auch Termine machen und aber auch ja Entscheidungen treffen. Und was sich ja auch hineinmischt in diese emotionale Welt, ist ja auch sofort dieses Gefühl, hoffentlich geht alles gut. Und hoffentlich ist das Baby gesund. Also das ist ja schon auch immer Teil dessen und es gibt auch da eine Mischung, sich bestimmte Gedanken nicht einzugestehen oder sich nicht zu trauen, darüber nachzudenken. Und eine komische Mischung manchmal aus Aberglaube, die sich da reinmischt, wenn ich das jetzt da zu viel mich beschäftige, ist das bestimmt ein Zeichen und so lauter Quatsch und so. Aber man ist da ja sofort mit drin und dieses Wort gute Hoffnung sagt ja auch dieses, es möge alles gut gehen, aber was ist, wenn nicht? Und was heißt das überhaupt? Also wir bewegen uns ja auf irgendeinem Spektrum, was sich irgendwie in gesund, was auch immer das ist, aufteilt und krank oder behindert oder beeinträchtigt, wie auch immer, welche Worte man dafür finden muss. Und das sind ja nicht schwarz-weiß oder das sind ja so, sondern es geht jetzt irgendwie darum, da ist ein Baby im Bauch eingezogen, aber irgendwie kann man sich nur unter Vorbehalt so richtig freuen, weil vielleicht, wenn dann doch noch was ist und wie findet man es raus und was will man wissen und mit welchen Konsequenzen und so, das meinte ich mit schwierigen Thema.
Ja, auf jeden Fall. Oder bleibt es oder man hat vielleicht einfach die vorherige Schwangerschaft ist einfach in einer Fehlgeburt. Also ich gerade auch Frauen, die einfach schon mal eine Fehlgeburt hatten und dann die Folgeschwangerschaft ist ja wirklich immer ein sehr enges Begleiten und einfach, also man kann ja nicht viel machen, aber man kann einfach zuhören und dieser Angst einfach auch Raum geben, weil gerade immer, wenn dann diese Woche dann ankommt, wo es beim letzten Mal vielleicht passiert ist und man auch dieser Blick immer aufs Klopapier, also
ist Toiletten, Blut dran,
ist da Blut dran und dann kommt die Woche, wo es beim letzten Mal vielleicht einfach das Baby sich entschieden hat, einfach zu gehen, kein Herzschlag festgestellt wurde, das ist ja einfach immer hoch emotional und gleichzeitig muss man funktionieren. Also ich finde diese ersten, deshalb war es uns ja auch irgendwie so wichtig, nochmal diese Staffel zu machen, so diese ersten 12-13 Wochen sind ja wirklich emotional so intensiv, aber auch was die Vorbereitung, was man beachten muss, so viele Entscheidungen treffen und eigentlich will man ja nur sich so seinen Ängsten und einfach nicht steht schon wieder Entscheidung, wo muss ich dann zur Ultraschall gehen und so. Also ich finde es immer so schwierig. Man muss gleichzeitig diese Struktur reinbringen und organisieren, aber eigentlich möchte man einfach seinen Gefühlen einfach Raum geben.
Stopp. So, ich muss erstmal hier so
klarkommen.
Mich so reinfühlen, was heißt denn das jetzt alles? Und genau, ja. Ja, und dieses Grundgefühl und diese Grundgedanken, mit denen schlittert ihr sozusagen gleich mitten rein. Wir hatten ja schon in einer der vorhergehenden Folgen darüber gesprochen, dass eben die erste Untersuchung, die eine Schwangerschaft dann tatsächlich auch bestätigt, die man ja am liebsten sofort nach dem Trockenwerden des Pipi-Test zu Hause irgendwie ausmachen würde, dass das ja gar nicht so sinnvoll ist. Aber wie geht es dann weiter? So, das ist jetzt sozusagen so ein bisschen Chronologie. Wir haben uns auch für diese Folge tatsächlich noch mehr Notizen gemacht als sonst, damit wir auch nichts vergessen.
Ja, und wo du es ansprichst, gerade mit der ersten Untersuchung, ne, dass man die einfach nicht zu früh macht, sondern am besten dann, wenn man schon eindeutig einen Herzschlag auf dem Ultraschall sieht, ist, finde ich, auch immer so diese Sache, auch gerade wenn es anders ist, dieser Mutterpass hat ja so eine ganz große Bedeutung. Ne?
Ja,
wenn
das man ist den ja auch das erste Dokument. Ne? So, du bist wirklich schwanger, hier ist es verbrieft.
Ja, und manche sind da wirklich echt streng, manche Ärzte oder Ärztinnen, dass die den dann wirklich erst aushändigen und dann fühlen sich einige Frauen so, okay, auch so in ihrer
ja, ja,
in ihrer Schwangerschaft so betrogen, so, ja, ne? Auch selbst wenn
so
es
richtig
jetzt.
Richtig schwanger bist du noch nicht.
Genau.
So gilt also noch nicht.
Den gibt es halt erst, wenn alles in trockenen Tüchern ist. Finde ich irgendwie auch doof, wie das manchmal so gehandhabt wird.
Ja, also häufig, es kommt so ein bisschen drauf an, wann eine Frau halt das erste Mal kommt, ne?
Ja,
wenn
aber
sie in der fünften Woche kommt, dann kriegt sie eben meistens noch keinen Mutterpass.
Ja, aber der wird auch erst ausgehändigt. Ich habe das so ganz.
Genau, ich finde das auch total blöd. Das
selbst wenn es eine Fehlgeburt ist, finde ich so.
Gehört das da dokumentiert?
Dann ist es dokumentiert und es ist ja irgendwie auch so. Man hat ja eh schon wenig dann. Und es ist so, dass man einfach, das ist der Mutterpass von dieser Schwangerschaft, die einfach, ich war ja schwanger. Mhm. Und den kriegt man erst, wenn man richtig schwanger ist, so ungefähr.
Ja.
Also finde ich ganz schwierig. Und ich glaube, da denken einfach viele Leute gar nicht so drüber nach, dass das aber für die Schwangere, egal wie die Schwangerschaft verläuft, total relevant ist, dass diese Schwangerschaft sichtbar ist für sie so oder sichtbar war.
Ja, man trägt so ein Mutterpass wie so eine kleine Trophäe ja auch dann von der ersten gynäkologischen Untersuchungen oder Hebammenuntersuchungen. Auch Hebammen können natürlich einen Mutterpass ausstellen. Das ist ja heute auch nochmal so Thema Vorsorge. Machen natürlich nicht nur die GynäkologInnen, sondern natürlich auch Hebammen. Und Hebammen können natürlich auch Mutterpass ausstellen. Ich habe mir gerade nochmal wieder neue besorgt. Ab und zu werden die dann nämlich geändert. Es kommt noch irgendeine Spalte dazu oder sowas.
Du hast wahrscheinlich noch die ganz alten gehabt.
Nee, nö, ach, naja, so oft stellen wir ja keinen Mutterpass aus. Ich hole mir dann immer irgendwie so 5 oder so.
Ja.
Und dann werfe ich 4 davon weg, 2 Jahre später, wenn dann irgendwie eine neue Version vom Mutterpass.
Aber ich finde es schön, wenn sozusagen das Vertrauen entgegengebracht wird. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, im Hebammensalon darüber zu sprechen, dass halt einfach auch eine Hebamme Mutterpass ausstellen darf. Und ich finde es halt was ganz Besonderes auch immer, wenn man das macht. Und ich liebe das auch. Das hat man meistens ja eher so bei Hebammenkolleginnen, die man betreut und
ich so.
Sagen,
ne? Wer hat seinen ersten Mutterpass ausgestellt? Und so. Naja, voll. Also es sind
so in Schönschrift.
Genau, in Schönschrift unbedingt. Also es ist ja auch, das ist auch super unterschiedlich, ne? Wie Frauen selber mit ihrem Mutterpass umgehen. Es gibt welche, die haben dann auf Etsy schon irgendwelche Stoffhüllen bestellt und so, damit da kein Kaffeefleck und andere, so wie ich, schmeißen den einfach irgendwie in die Handtasche und da kommt dann auch mal ein Eselsohr rein und so. Aber der Mutterpass ist schon was sehr Persönliches und was sehr Besonderes. Oh, und im Übrigen auch was sehr Persönliches, was datenschutzrechtliche Dinge angeht. Es gibt ja durchaus, keine Ahnung, wenn ihr irgendwie Vaterschaftsanerkennung oder zu irgendwelchen Ämtern oder so, wird dann ja häufig gesagt, bringen Sie einen Mutterpass mit. Und das nochmal an dieser Stelle vielleicht ausdrücklich gesagt, der Mutterpass ist ein privates Dokument und niemand, überhaupt gar niemand darf Einsicht verlangen.
Ohne Zustimmung.
Ohne Zustimmung. Und zum Beispiel, also ich weiß noch, als ich die bei der Vaterschaftsanerkennung war, stand das auch da, habe ich gesagt, nee, ich habe keinen Mutterpass, den ich Ihnen jetzt zeige. Ich habe, also es geht häufig ja da um die, um den errechneten Termin, den ET, der für irgendwelchen Mutterschutz ja auch oder für irgendwie irgendwelche Zeiten für den Arbeitgeber oder sowas dokumentiert sein muss. Also das Dokument, wann der errechnete ET ist, der ist ja auch schon vor der Geburt relevant. Und da würde ich aber niemanden in meinen Mutterpass reingucken lassen. Da kann man sich einen abgestempelten Zettel von der Hebamme oder von, also auch die Hebamme darf das beurkunden. Das ist tatsächlich ein Beurkundungsprozess, also wo man auch eben, also natürlich nicht irgendwas draufschreiben darf, klar. Und dieser Beurkundungsprozess reicht auf einem Zettel. Hiermit bestätige ich, dass der ET das und das ist. Und das kann eure Hebamme machen oder das kann eure Frauenärztin machen. Und diesen Zettel, der muss der Behörde ausreichen. Es steht, glaube ich, auch im Mutterpass auch immer noch drin. Niemand darf, also vorne gleich auf der Klappe, müsst ihr mal gucken, niemand darf Einsicht verlangen. Keine Behörden, keine Ausländerbehörde, keine Polizei, kein Arbeitsamt, überhaupt niemanden. Niemand darf da reingucken. Das nur mal so. Da stehen einfach hochsensible Daten drin. Ob jetzt das Ergebnis von eurem HIV- oder Syphilis-Test, den geht niemand was an, da mal ein bisschen drin rumzublättern. No way.
Ich finde es auch ganz wichtig, immer so dieses, wenn man den beim Hebammentermin hat, finde ich auch total wichtig, immer darf ich in deinen Mutterpass gucken, sich diese Zustimmung zu holen. Ne?
Ja.
Ist auch
dein Mutterpass.
Ist dein Mutterpass, aber so, dass man einfach sagt, darf ich da reingucken? Ist es okay jetzt für dich? Weil auch Sachen wie vielleicht ein Schwangerschaftsabbruch sind ja, also ne, wie super sensible Daten, finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Versuche ich dann auch zu umgehen, wenn jetzt zum Beispiel der Partner oder die Partnerin dabei ist und du siehst halt, okay,
wissen. Ja.
das wissen die ja nicht, ja, ne? Also das ist immer so, ja, so ein Thema. So, für uns ist es relevant, einfach zu wissen, ob da auch einfach eine Operation am Uterus war, also eine Curettage, eine Ausschabung. Ja. So ist schon relevant für die Betreuung einer Geburt und so weiter. Aber das ist ja immer so ein heikles Thema, cool, ob der, ja, die Partner oder Partnerin das weiß. Ja. Also dass man da auch wirklich, ja, einfach so sehr sensibel ist. Es gibt ja wirklich immer so Menschen, ja, und
klar, dein Schwangerschaftsabbruch mit 16 oder, ja, sowas, der ist dann irgendwie dein Leben lang irgendwo dokumentiert, wenn du ihn angibst. Ne? Ihr werdet danach gefragt und es ist im medizinischen Kontext immer sinnvoll, auch ehrlich zu antworten. Aber an der Stelle habe ich auch schon Situationen erlebt, wo ich gebeten wurde, das nicht zu thematisieren oder das nicht aufzuschreiben. Auch in der Klinikanmeldung zum Beispiel, ja, wird das ja auch erfragt und aufgeschrieben und so. Genau, also alle diese sensiblen Daten können in euer Mutterpass enthalten, ja, sein. Ja.
Also das ist jetzt nicht so was, was man mal so umhergibt. Genau, der Mutterpass, ja. Also den erhält man unterschiedlich, ne? Also, mhm, einige bekommen ihn ja sozusagen dann, wenn ihr so in der 6., 8. Woche da seid, dann wird eine größere Blutentnahme vorgenommen. Also es wird ja die Schwangerschaft nochmal festgestellt, mit dem Ultraschall geguckt, ob 1, 2, 3, ob ein Baby da ist, ob die Gebärmutter, ob es da angekommen ist, wo es sein soll, ob ein Herzschlag da ist. Und dann ist im Zuge dessen, wird dann sozusagen auch eine Blutentnahme erfolgt, wo einfach ganz wichtige Laborparameter erfragt werden, die einfach für die Schwangerschaft für uns relevant sind.
Vielleicht kann man da auch nochmal darauf hinweisen, also dieser erste Schwung Blut, der abgenommen wird, da sind auch Dinge dabei, wo ich das häufig, also wenn wir hier schon sozusagen auch in der Kinderwunsch-Mini-Staffel sind, es sind auch Dinge dabei, zum Beispiel der Röteln-Titer, also der Schutz, den ihr vor einer Röteln-Infektion habt oder vor einer CMV Infektion, also ein anderer Virus aus der Herpesvirengruppe, oder auch der Chlamydien-Test oder so, der möglicherweise auch für die frühe Schwangerschaft schon eine Konsequenz hat. Also sprich, wenn ihr in der Kinderwunschphase seid und man stellt da fest, oh, ihr habt gar keinen Röteltiter, dann kann man eben noch impfen. Das kann man in der frühen Schwangerschaft dann eben nicht mehr. Und dann muss man eben sehr sorgsam sein, um sich zu schützen, zum Beispiel vor Geschwisterkindern oder vor anderen kleinen Kindern, dass es manchmal sogar sinnvoll ist, ein bisschen was von dieser Serologie auch unterzubringen in die Phase des Kinderwunsches, wenn man jetzt direkt plant, ja, schwanger zu werden. Sollte das nicht gemacht worden sein, macht man das eben ganz zu Beginn. Also nicht wundern, wenn ihr bei der ersten Untersuchung da gleich so ein paar Röhrchen abgezapft kriegt. Man testet da eben auf bestimmte für die Schwangerschaft relevante Untersuchungen.
Ja, also können ja kurz sagen, was einfach, mhm, festgestellt, ne? Also ganz wichtig, wenn man das vorher nicht weiß, wird natürlich die Blutgruppe ermittelt. Ist ja auch für viele Frauen da zum ersten Mal, dass man, viele wissen, das ist meine Blutgruppe, wenn ihr nicht vorher schon mal Blut gespendet habt oder in einer Kinderwunschbehandlung oder so, das ist einfach so oft der Moment, ja, ah, okay, da.
Mit allen Untergruppen und, ja, genau, dem Rhesusfaktor vor, ja, allen Dingen.
Der ist super relevant, wenn der negativ sein, mhm, sollte. Und weil da können, da ist es einfach wichtig, wenn dein Partner sozusagen positiv ist, kann ja euer Kind sozusagen auch einen Rhesus-Negativfaktor haben, der entweder negativ oder positiv ist. Und das ist für die jetzige Schwangerschaft nicht relevant, aber für die folgenden Schwangerschaften. Und das ist ganz toll. Da hat sich auch viel getan so in der Hebammenarbeit, wenn, mhm, man so jetzt Revue passieren lässt, dass man jetzt einfach mit einer Blutentnahme sozusagen ja auch die Blutgruppe des Kindes bestimmen kann und dann sich entscheiden kann, das muss zwar nach der Geburt nochmal bestätigt werden, also, aber ob jetzt eine Prophylaxe sozusagen gegeben wird.
Ja, genau. Es ist ein bisschen komplizierter. Da holen wir jetzt auch an der Stelle nicht aus. Es ist so, wenn man rhesusnegativ ist und das Baby positiv ist, dann kann die Mutter Antikörper bilden.
Ja.
Und diese Antikörperbildung, die ist dann eben für die Schwangerschaften darauf möglicherweise ein Problem und auch gar nicht so selten ein ernsthaftes Problem. Mhm. Also es sind häufig so, wenn man so in alten Kirchenbüchern stöbert oder auch hier ein ganz prominentes Beispiel ist Loki Schmidt, also die Frau von, ja, unserem ehemaligen Kanzler Helmut Schmidt. Die hatte, glaube ich, 6 Fehlgeburten oder so, was auch kaum jemand weiß. Die haben ein Kind, Susanne.
Und die hat einen Rhesus.
Und genau, und die hatte eine Rhesusinkompatibilität, so heißt das dann. Und dann sind eben alle anderen Babys in der Folge, die sind eben gestorben schon im Bauch. So, die sind eben nicht geboren worden. Und damals wusste man das halt noch nicht. Wann sind die geboren? In den 70er Jahren oder was? Ne? Und damit ging das eben noch nicht so einfach. Heute kann man das eben machen. Die Mutter kriegt dann nach der Geburt eine Antikörpergabe.
Und schon in der Schwangerschaft auch.
Genau. Und seit 20 Jahren oder so macht man das sogar schon einmal in der Schwangerschaft, um ganz sicher zu sein. Und das ist aber eben diese Antikörpergabe, das ist eben Medikament aus humanem Material sozusagen, also aus menschlichem Blut hergestellt und hat immer eine mini Restrisiko, sich auch mit HIV und Co. anzustecken. Und deshalb ist es eben nicht ohne. Und wenn man darauf verzichten kann, zum Beispiel durch eine neue smarte Untersuchung, dass man das nicht umsonst gibt, wenn das nicht notwendig ist, ist das eben ganz gut. Und das ist eine relativ moderne Entwicklung noch, dass eben nicht mehr automatisch alle Rhesus-negativen Frauen diese Antikörpergabe in der Schwangerschaft kriegen. Früher war es sogar noch so, ich habe das dann, also wenn der Vater auch negativ ist, dann ist es laut der Mendelschen Gesetze eben nicht möglich, dass euer Kind positiv ist. Wenn ihr beide rhesusnegativ seid, dann könnt ihr nur ein rhesusnegatives Kind kriegen. Und da war ja immer der wirklich ernst gemeinte Spruch, naja, wenn es von ihrem Mann ist. So, das heißt, eine Frau konnte nicht sagen, ich verzichte darauf, ich möchte das nicht. Also natürlich konnte sie das sagen und so und es ablehnen gegen ärztlichen Rat, aber musste sich dann tatsächlich diesen Spruch anhören und musste es teilweise eben unterschreiben, dass sie das auf eigene Verantwortung tut. Also sie wird ja wohl wissen, wer der Vater des Kindes ist, üblicherweise. Aber das fand ich auch super krass immer, diese Argumentation. Okay, wir schweifen ab. Also das ist das mit dem Rhesusfaktor, der ist eben.
Du hattest eben angesprochen, ganz wichtiger Punkt und das solltet ihr wirklich einfach checken, ne? Also Röteln, ob ihr einen Schutz, also eine Immunität habt, ob ihr das nun, ich meine, es gibt kaum noch Frauen, die Röteln bekommen, aber dass ihr eine Impfung hattet. Was da aber auch immer so wichtig ist, es gibt wirklich ganz selten, also selten, ich habe schon immer mal wieder, dass ich auch Frauen habe, die einfach auf die Impfung nicht ansprechen, nicht genug Antikörper haben.
Oder die schon zu lange her ist. Ja. Ne? Je nachdem, wann man geimpft wurde. Oft wird man ja als kleines Kind schon geimpft. Ist ja in diesem Dreier-Cocktail mit der Dreifachimpfung mit enthalten. Und dann wird es möglicherweise in der Pubertät nochmal aufgefrischt. Aber jeder Mensch, das weiß man ja auch durch Impfungen, wo man in der näheren Vergangenheit auch mal Antikörper testet, dass eben überhaupt nicht jeder Mensch nach XY Jahren, Monaten, was auch immer, einen Impfschutz hat. Und manchmal, wenn man dann, keine Ahnung, mit 43 das erste Kind kriegt oder so, ist der vielleicht längst abgelaufen. Mhm. Und ansonsten ist Röteln jetzt nicht eine Untersuchung, die man ständig macht, um da alle Antikörper zu checken.
Und es ist keine Impfung, die ihr in der Schwangerschaft
genau, es ist eben eine Lebendimpfung und deshalb könnt ihr euch in der Schwangerschaft nicht gegen Röteln impfen. Deshalb ist es sinnvoll, vorher den Rötelnschutz einmal anzugucken.
So, und dann haben wir noch eine weitere bakterielle Sache, Krankheit, die auch immer getestet wird. Ist auch immer so, erzählt einem auch keiner, steht im Mutterpass Lewis, ne? Also ist der Syphilis-Erreger. Aber wird einfach abgenommen, aber man weiß eigentlich, also viele, ne, also dass man so diesen Mutterpass auch mal so ein bisschen erklärt. Also wenn ihr den aufschlagt, dann habt ihr sozusagen die erste Seite, das dann steht in eurer Blutgruppe und da werden dann diese ganzen Untersuchungen, da seht ihr einfach Lewis, da seht ihr Chlamydien, die auch bei der ersten Untersuchung mit abgenommen wird. Per Urin, da ist immer so, wenn ihr da nicht morgens da seid, dann die wollen immer gerne den Morgenurin haben. Aber da sind diese ganzen Untersuchungen halt dokumentiert, das Wort ist mir gerade nicht eingefallen, dokumentiert. Und das finde ich auch mal so wichtig. Also ich glaube, dass wenig Frauen einfach Ahnung haben, was da drin ist. Und es ist auch mal so eine Hebammensache, dass wenn man sich zum ersten Mal trifft und dann einfach sagt, darf ich in meinen Mutterpass gucken? Oder man stellt ihn gemeinsam aus, wo wir eben auch schon festgestellt haben, dass wir es machen dürfen, dass man erstmal erklärt, was ist da überhaupt drin? Ja. Weil finde ich voll wichtig, dass man einfach dieses Dokument, was deins ist, mit so wichtigen
sind irgendwelche Kreuzchen
einfach. Ja, genau, und man einfach gar keine Ahnung, was da drin steht oder was man da ablesen kann. Ne?
Und also bei Lewis und HIV, einfach weil es natürlich auch sexual transmitted diseases sind, da steht immer dann gar nicht das Ergebnis, sondern nur durchgeführt. Da steht durchgeführt und dann macht man ein Kreuz, aber da steht nicht positiv oder negativ. Natürlich würde im Mutterpass irgendwas anderes dokumentiert sein, wenn es positiv wäre, aber nicht an dieser Stelle. Also wenn ihr tatsächlich HIV-positiv ein Kind kriegt, hat das ja einen Rattenschwanz natürlich von Konsequenzen, auf die wir jetzt natürlich hier nicht irgendwie näher eingehen, weil es einfach sehr, sehr, sehr selten ist. Aber in diesem Kreuzchen, in diesem Feld steht einfach nur durchgeführt, finde ich auch immer nur so eine Pseudo-Datenschutzgeschichte.
Dann wird natürlich ein kleines Blutbild abgenommen.
Genau.
Wo einfach nochmal ganz wichtig der...
Ja, siehst du, hier ist doch ganz viel Blut. Das ist doch bestimmt ein großes Blut.
Ganz viel Blut.
Das ist Mediziner-Insider.
Ja, das ist Karins Lieblings. Wenn ihr die Folge zur Nahrungsergänzungsmittel, die wir mal aufgenommen haben, kennt, dann bei immer Leute, ja, jetzt war ich mal beim Arzt und jetzt haben wir ein großes Blutbild, was gar nicht so viel aussagekräftiger ist.
Naja, ein großes Blutbild ist einfach der einzige Unterschied. Meine, Leute denken ja immer, oh, viele Röhrchen. Das heißt, es ist ein großes Blutbild. Ein großes Blutbild heißt einfach, also ein Blutbild enthält sozusagen die roten Blutkörperchen, die weißen Blutkörperchen und die Blutplättchen, die Thrombozyten. So. Mhm. Und bei einem großen Blutbild werden einfach die Leukozyten, also die weißen Blutkörperchen, die werden dann in Neutrophile, Basophile und was es dann noch so für Untergruppen gibt, unterteilt. Und das ist der einzige Unterschied. Ja, ja. Sind die jetzt nicht irgendwie Wunder, was ob ihr in einem halben Jahr Krebs kriegt oder so. Also was Leute immer denken, was aus einem großen Blutbild alles enthalten ist. Deshalb macht man auch da, also ein großes Blutbild macht man bei, weiß ich nicht, unklaren Infektionen oder bei tatsächlich irgendwie mal alle 5 Jahre beim Hausarzt so, ne?
Aber
nicht
jetzt,
in der Schwangerschaft. In der Schwangerschaft,
also jetzt ist super
kein großes Blutbild.
Komplexes Thema, wo wir wissen, dass ja auch andere Laborparameter, die nicht in den typischen Vorsorgeuntersuchungen enthalten sind, die uns aber eigentlich dann interessieren. Also dazu gehört auch einfach Vitamin D. Ne? Vitamin D ist einfach kein Laborparameter, der sozusagen. Das ist eine IGO-Leistung. Ne? Also es gibt mittlerweile Gynäkologen, die da einfach auch schon mal gucken. Oder der Ferritinwert ist der Eisenspeicher, ist auch kein, der ja total spannend ist.
Ja, und auch wichtig.
Und wichtig, dass man da einfach reinguckt. Also wir reden darüber, was jetzt vorgesehen ist, was eure gesetzlichen Krankenkassen übernehmen. Und das ist ein kleines Blutbild, damit man einfach einen ersten Wert, wie euer HB, also euer Eisenwert ist, dass man da einen Anfangsbefund hat, weil man den auch nochmal kontrolliert in der Schwangerschaft.
Ist mehrmals, der, ne? Der HB mehrmals wird häufig kontrolliert.
Genau, aber wenn der erste Wert jetzt, sagen wir mal, recht stabil ist und sehr gut ist, dann heißt es nicht, dass man weil die Vorsorgeuntersuchungen sind in 4 Wochen Abständen und wenn der jetzt der erste gut ist und man 4 Wochen später wieder zur Vorsorge geht, dann würde man nicht gleich wieder einen abnehmen. Ne? Ja. Wenn der natürlich aber schon am Anfang im Keller kratzt, dann würde man schon gucken, okay, wie entwickelt sich das hier? Deshalb ist das so ein bisschen, das ist nicht so genau festgelegt, aber sagen wir mal, auf jeden Fall 3-mal wird er auf jeden Fall getestet.
Meistens häufiger.
Ja, aber.
So, genau. Ich weiß gar nicht, ist es in Mutterschaftsrichtlinien festgelegt, wie häufig?
Nee, es geht wirklich davon, da kommt darauf an, wie der Anfangswert ist und dann entscheidet man so. Aber also deshalb ist so 3-mal ist so meistens auf jeden Fall eher 4-mal.
Ja, also der HB-Wert ist deshalb wichtig, weil der sich in der Schwangerschaft natürlicherweise verändert. Euer Blut wird dünner. Und damit sinkt sozusagen prozentual der Anteil der festen Bestandteile. Das macht die Natur deshalb, damit das Blut flüssiger ist und schneller an der Plazenta ankommt und so. Und das HB, das Hämoglobin, das ist eben der sauerstofftragende Anteil der roten Blutkörperchen. Und Sauerstoff ist natürlich für die Versorgung des Kindes besonders wichtig. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass der HB-Wert nicht zu sehr absinkt. Also keine Ahnung, wenn ihr mit was startet man denn so? Also mein HB war nie höher als 12,3 oder irgendwie sowas. Also ach so, da kommt es auch auf die Einheit an. Ich habe ja immer die westdeutsche Einheit noch im Kopf.
Also ich rechne mit 12. Ich kann das andere nicht.
Genau.
Sorry, geht das in deinem
Milligramm
Kopf?
Ich muss dann immer umrechnen. Genau, ich habe da auch in meinem Taschenrechner so eine Formel irgendwie eingespeichert, dass man dann irgendwie richtig umrechnet, weil die internationale, muss man sagen, und Osteinheit, das ist eigentlich die richtige und die ist viel niedriger. Also da ist ein normaler HB irgendwie 6,7 oder irgendwie sowas. Und wo
aber wenn man das nicht gelernt hat, wenn man mit dem anlangt, dann ist es total schwierig, das so umzudenken. Das ist wie mit der Uhrzeit.
Genau, also mit AM und PM oder was?
Nein, dass die Leute in Deutschland sagen, Viertel vor und
ach so, 9:45. Hör mir auf.
Ich fand das jetzt vielleicht nicht ganz so relevant wie die Laborwerte, aber das ist auf jeden Fall für mich, es geht nicht in meinen Kopf rein. Ich werde es nie einfach andersrum. Ich bin Viertel vor und Viertel nach.
Richtig.
Punkt. Und der HB.
Nur so.
Nur so. Und ein niedriger HB ist für mich 10.
Genau.
Und nicht, keine Ahnung, ist ja dann 3 oder was. Und
also wir werden jetzt hier auch nicht irgendwie sämtliche Laborwerte für alle Schwangerschaftswochen durchdeklinieren, sondern einfach nur, dass ihr nicht irgendwie vor Schreck umfallt, wenn wir sagen, auch ein guter HB so 12,3 und ihr seid in der anderen Skala und da steht 6 und ihr braucht eigentlich schon eine Bluttransfusion. um das einfach an der Stelle kurz zu disclosen, also euer HB-Wert wird absinken, das ist auch okay. Eine Anämie, also eine Blutarmut heißt das, glaube ich, es gibt ja manchmal so schöne, echt so deutsche Übersetzungen von medizinischen Begriffen, die sind teilweise Blutarmut.
Ich habe gerade einen Schluck getrunken und mir bleibt das gerade so, wenn ich lache.
Hier, so ein Rotkäppchen.
Ich trinke gerade ein Rotkäppchen.
genau, also der HB wird absinken, das ist in einem gewissen Rahmen tolerierbar. Ab unter 11, irgendwas werdet ihr dann wahrscheinlich irgendwann ein Eisensupplement dann von eurer Ärztin oder Hebamme angeraten bekommen. Aber das ist meistens erst im zweiten Schwangerschaftsdrittel der Fall, am Anfang noch nicht. Aber wie sie es eben gesagt hat, man will einmal kurz sehen, wo man startet, damit man eben den prozentualen Abfall, der ist ja eben dann wichtig, des Eisenwertes so ein bisschen im Blick behält.
Ja, und dann haben wir noch den Antikörpersuchtest, der einfach auf Antikörper im Blut bei euch schaut. Der wird zweimal abgenommen am Anfang. Und was neu ist, das ist für uns jetzt auch neu, für uns Hebammen, weil wenn wir diese erste Untersuchung können wir ja auch total gut machen, ne? Den Mutterpass ausstellen, mit euch die euren errechneten Entbindungstermin rechnerisch bestimmen, die erste Blutabnahme machen, eure Krankengeschichte, also die Anamnese aufnehmen. Und dazu gehört jetzt auch das HBSAG, Hepatitis, einfach auch schon zu Beginn abgenommen wird. Genau. Was sagst du? Hast du hier gerade ein neues Buch geschrieben?
Solche Details, das wird dann immer mal, also weil Sissi eben gerade schon auch IGEL-Leistung das Wort genannt hat, nennt sich individuelle Gesundheitsleistungen.
Oh, du Streber. Naja,
IGEL, da hat nichts mit dem Stacheltier zu tun, sondern das sind Untersuchungen im Gesundheitswesen.
Sag's nochmal.
Generell individuelle Gesundheitsleistungen, IGEL. Okay. So nennt man Leistungen, die nicht von dem Katalog des gemeinsamen Bundesausschusses in die Vorsorge sozusagen und damit eben in die Übernahme der gesetzlichen Krankenkassen.
Einfach übersetzt, du musst zahlen.
Genau, IGEL-Leistung heißt immer kostet.
Kostet, die C-Karte.
So, ne, genau. Ja, meistens bei den Ärzten immer noch alles bar vorher, ne, oder?
Ich weiß es nicht so genau, aber weil ich selten zum Arzt gehe. Aber mittlerweile ist es, glaube ich, einfach, dass die auch, also so weit sind wir, glaube ich, schon angekommen, dass die auch alle da so ein Gerät haben. Aber dass man schon, und das merkt man ja auch, dass die Schwangeren schon, weil es wird ja auch so ganz klar gesagt, ja, das da wird ja gar nicht so viel aufgeklärt, sondern so, ja, das ist jetzt normal, machen Sie das mal noch.
Ja, und das ist auch total schwer, weil wenn man dann auf der Seite von, weiß ich nicht, Verbraucherzentrale Nordrhein irgendwie guckt, dann steht da immer so nach dem Motto, IGEL-Leistungen lassen Sie sich mal nicht über den Tisch ziehen oder sowas.
Was war denn jahrelang, wo ich gerade überlege, keine eine IGEL-Leistung und jetzt ist es normal und wo man sich es gar nicht mehr vorstellen kann? Was war, wo auch mal so drüber diskutiert wurde, jetzt wurde es endlich in die Beta-Streptokokken-Test, ne?
Der ist aber immer noch IGEL, oder?
Ist immer noch IGEL.
Oh Gott, wir sind hier ja top vorbereitet.
Das ist auch noch gar nicht Thema, wir sind Frühschwangerschaft. Also von daher müssen wir uns jetzt noch nicht.
Beta-Streptokokken ist auch echt ein kompliziertes Thema.
Genau,
das war der Grund, warum es nicht, also lange Jahre, ich meine auch immer noch, aber da daten wir uns bis dahin nochmal ab. Also der Beta-Streptokokken ist ein Abstrich am Ende der Schwangerschaft, bis dahin haben wir es recherchiert.
Auf jeden Fall ist es so, dass viele Leistungen, die einfach lange IGEL-Leistungen waren und wo man dann halt gemerkt hat, so okay, das ist einfach sinnvoll, die werden dann doch später aufgenommen. Und meistens ist es auch so, dass man dann halt bei bestimmten Sachen, wenn wir jetzt auf CMV noch, also Toxoplasmose und CMV sind sozusagen keine Blutentnahmen, die den Katalog entsprechen, die musst du auch selber zahlen. Bist du aber wahrscheinlich irgendwie da darf man ja nicht mehr arbeiten, aber hat man irgendeine Risiko,
Erzieherin
oder so, dann genau, Erzieherin zum Beispiel, Lehrerin oder so, dann ist es einfach ein Risiko und deshalb wird dann die Kasse das bezahlen, weil es gibt ein erhöhtes Risiko, dass man sich dann sozusagen.
Ja, das ist bei vielen IGEL-Leistungen ja so. Also man muss ja unterscheiden von Screening. Das heißt, alle kriegen es, egal ob sie ein Risikoprofil haben, ob sie eine individuelle Indikation haben, sozusagen das zu testen, oder haben sie es nicht. Und Screening-Maßnahmen heißt ja für alle. Und das ist einfach teuer. Wenn man allen Frauen immer irgendeinen Wert abnimmt, sozusagen auch automatisiert, dann kostet das natürlich für jede Frau Laborkosten und Geld. Mhm. Und wenn man das nur sozusagen auf Anfrage sozusagen, die Frau regelt das selber, wenn sie irgendwie das im Portemonnaie hat und sich das gönnen will. Ist auch irgendwie pervers, ne, dass man in diesem Rahmen auch noch diese Zweiklassenmedizin-Unterscheidungen dann immer wieder machen muss. Aber dass das eben, wie du gesagt hast, eine Frage von Zeit und Entwicklung ist, dass man irgendwann sagt, es ist aber wirklich so sinnvoll, das zu machen. Jetzt übernehmen wir das mal in den Katalog. Und eine Vitamin-D-Analyse zum Beispiel, da muss Arzt, Ärztin nur ankreuzen, Verdacht auf Vitamin-D-Mangel. Und dann wird das auch bezahlt. Ja. Ne? Also es muss halt eine Verdachtsdiagnose da sein, damit es bezahlt wird und keine IGEL-Leistung mehr ist. Und wenn es die gibt, dann gibt es die. Und wenn es tiefster Winter ist, dann gibt es mittlerweile viele. Also dann sonst geht ihr da zum Hausarzt. Also wenn ihr euch die, ich weiß, Vitamin D ist tatsächlich gar nicht so günstig, kostet glaube ich 35 Euro so ungefähr. Wenn ihr das nicht, euch nicht leisten könnt, dann geht ihr und eure Gynäkologin sich da anstellt, dann geht ihr zur Hausärztin. Oder zur Hebamme.
Natürlich. Sie flüstert. Oder zur Hebamme.
Ja, aber es ist tatsächlich, also ich wundere mich dann immer wieder, dass Frauen, die ich dann irgendwie zum Beispiel in der Akupunktursprecherin schon oder so sehe, die ich nicht jetzt in der Vorsorge regelmäßig habe, dass die mir dann sagen, ja, meine Hebamme hat Vorsorge gemacht, aber alles, was Blut war, hat die gar nicht abgenommen. Also die hatte keinen, weiß ich nicht, Laborvertrag oder hat bestimmte Sachen, also genauso wie wir ja auch keinen bildgebenden Ultraschall machen, machen einige Hebammen offenbar immer noch keine Labordiagnostik. Also es kommt eben auch so ein bisschen drauf an. Ansonsten.
Ja, also ich meine, wenn du Vorsorge anbietest, ist meine Meinung, dann gehört es dazu. Also dann kann man nicht sagen, ah, die Blutentnahme mache ich jetzt nicht, ne?
Ja, aber genauso wie dann irgendwie auch, du bist ja nächstes Mal bei deinem Gyn, dann kann der ja den HbA abnehmen. Das höre ich total häufig.
Ja, also ich finde das einfach schön, dass ich das auch.
Ich nehme auch voll gerne.
Also ich finde, es ist genauso ein bisschen wie für mich auch so im Kreis da jetzt so, wenn ich jetzt mal meine, in Anführungsstrichen, seht ihr jetzt nicht, schwangere, gebärende Person begleite, dann möchte ich auch eigentlich alles machen und da möchte ich auch einen Zugang lesen, weil dazu bin ich einfach befugt. Ja. Also ich bin Heber, also so, also ich, das ist ja mal so ein bisschen so, ich will mir nicht so viel aus der Hand nehmen lassen, das ist mir total wichtig, weil Hebamme sein ist einfach echt ein krasser Beruf, wir können richtig viel und das ist, hat ja auch dann, also das hat man ja auch gelernt in der Ausbildung.
Ja, und das ist eine Signalwirkung sowohl an die Frau
und auch,
und auch an die mitbegleitenden ÄrztInnen, so nach dem Motto auch zum Plaudern und zum Quatschen und zum Tränentrocknen und Sorgen durchkauen
Hebamme.
Irgendwie mit einem schönen Kräutertee, dafür ist dann die Hebamme gut genug. Die kann auch zwischen, also das habe ich dann auch häufig, die Ärztinnen, die sagen, Vorsorge geteilt nicht so gerne. Und dann ist aber zwischen Weihnachten und Silvester die Praxis zu. Und dann können sie ja zum CDG schreiben, auch zur Hebamme. Dafür ist man dann irgendwie dann wieder gut genug. Ne? Ja, aber das ist ein anderes Thema.
Aber das ist auch ein anderes Thema, das CDG, das kommt heute auch noch. Aber genau, jetzt haben wir erstmal die Blutabnahme. Genau, also wir haben die wichtigsten Blutabnahmen vorne und dann gibt es halt noch die IGEL-Leistung. Könnte man jetzt immer eingehen auf Toxoplasmose und CMV wieder so. Also für mich war es immer so wichtig, ich wollte immer so einen Status haben, wie so der, also ich wollte einfach wissen, ob ich das irgendwann schon mal hatte oder nicht. Ne? Also es ist ein bisschen so auch wie mit Ringelröteln oder so. Ne? Das sind ja einfach auch so Sachen, die man hat und hat sie einfach unbemerkt, also gemerkt. Ja. Und irgendwie finde ich es irgendwie ganz cool zu wissen, Wie ist da einfach mein...
Genau, also bei vielen dieser Erkrankungen, die Sissi eben aufgezählt, geht es ja um die Erstinfektion.
Ja, genau.
Wenn man einmal Antikörper hat, also gegen Röteln, dann steckt man sich bei Röteln auch tatsächlich dann gar nicht mehr an. Aber CMV ist zum Beispiel eine Erkrankung, die, wo viele Menschen, also ich glaube in der Erwachsenenbevölkerung um 80% ist man seropositiv. Und dann ist gut und dann kann man sich damit nicht mehr anstecken. Und wenn man irgendwie mal eine Katze hatte, die draußen Mäuse gefangen hat, hat man wahrscheinlich auch einen Toxoplasmose-Titer. Und da muss man nicht mehr so aufpassen. Mhm. Und wenn man sich ansteckt in der Schwangerschaft mit Toxoplasmose oder mit CMV, sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge, aber beide sind scheiße. Sollte man halt möglichst nicht kriegen. Ne? Deshalb solltet ihr, wir machen auch noch eine Ernährungsfolge für euch, aber das ist der Grund, warum ihr eben kein rohes Fleisch essen sollt, weil ihr euch damit Toxoplasmose anstecken könnt. Und das ist der Grund, warum man mit im Umgang mit kleinen Kindern, und damit sind natürlich eben auch die großen Geschwisterkinder von dem kleinen Baby im Bauch gemeint, weil ihr halt mit einem Kita-Kind kleine Virenschleudern habt und die schleppen aus der Kita ja alles mit nach Hause. Und das ist in der Schwangerschaft dann gar nicht so einfach, wenn man seronegativ ist. Dann so, ja, dann küssen sie mal ihr Kind nicht mehr. Das ist doch keine wirklich realistische Angabe. Und so konsequent müsste man aber eigentlich sein, wenn man so 100% eine Ansteckung vermeiden will. Und das ist natürlich in dem Rahmen von Praxistauglichkeit gar nicht so einfach. So, ne? Also wie klärt man da auf? Wie berät man dazu? Weil Frauen wollen ja am liebsten hören, ja, so einen guten Nachtkuss und Tränen trocknen und Nase putzen, das ist ja alles nicht so schlimm. Ja, aber theoretisch kann man sich mit CMV echt mit allen Körperflüssigkeiten in jeder Situation anstecken. Und es verläuft eben spürbar, meistens so subtil, dass man als Erwachsener überhaupt nichts von merkt.
Oh, wir wissen es manchmal so anstrengend.
Ja, das ist super schlimm. Also ich, also gerade auch in meiner zweiten Schwangerschaft, da war ich auch nicht mehr so naiv, hey, dass ich fand das total, also ne, dass wir als Hebammen schwanger zu sein, wo du ja immer weißt, so scheiße, was gibt's da noch so? Das, also das ist ja auch, also ne, wir kommen da heute auch noch mehr zu, wenn es um diese ganze pränatale Diagnostik geht, geht es ja auch um dieses Themenfeld, was will ich
wissen? Ich war einfach immer gute Hoffnung.
So. Ja, ja, und dieses, dass man einfach irgendwie, das ist ja auch heutzutage, man googelt sich ja sofort einen Wolf. Ne? Also macht euch bitte den Spaß nicht, dass ihr jetzt mal CMV-Infektion in der Schwangerschaft googelt. Oder vielleicht auch doch. Also ich bin ja auch ne, in der Position, dass ich immer in so Büchern aufschreiben muss. Und du genauso wie ich, wir sitzen bei den Frauen zu Hause und die sagt, ja, wie würdest du es denn machen?
Ja, aber so. Das ist halt auch mal das Falsche. Ne?
Das ja, das sowieso, aber ne? Ne, dass also man so, natürlich...
Deshalb sag ich auch, Karin, wie machst du das jetzt?
Ja, ja.
Naja, Karin hatte keinen CMV.
Ja, ich war ja zu Glück, also damals gab es natürlich auch schon CMV, aber da wohl gab es noch keine Social-Media-Auftritte und keine Websites, die sich nur mit CMV beschäftigen, über die Frauen zwangsläufig stolpern. Das ist ja auch einerseits gut. Also Information ist ja immer gut, aber ein zu viel an Informationen führt natürlich auch dazu, dass man in der Schwangerschaft denkt, oh Gott, das kann ja alles gar nicht gut gehen. Was ist da alles irgendwie, wie soll ich dann bis zur Geburt da unfallfrei irgendwie durchkommen, sodass meinem Baby nichts passiert? Ne, der ganze Unbill, der da draußen in der Welt lauert. Das ist schon alles total krass und man muss sich wirklich immer dann wieder sagen, also gute Hoffnung sein, das sind alles ne, Promille-Anteile.
Das Leben ist einfach ein Risiko. Und so ist es halt auch jeden Tag, wenn wir vor die Tür gehen, aber auch wenn wir schwanger sind. Und ich glaube einfach, dass man einfach wirklich gute Gedanken braucht auch. Und wenn man sich nicht die ganze Zeit immer verrückt macht, das ist einfach so schrecklich. Also es können einfach diese Dinge, es ist ja genauso wie immer, wenn man immer diese Schlagzeilen liest, ja, Kind ist nach Fieber gestorben bei, also es gibt einfach besondere Fälle, die werden wir leider, soweit wir auch kommen werden, nicht verhindern können. Es gibt Verläufe, die einfach immer wieder, auch in der Geburtshilfe, es gibt manchmal so, wo du ja als medizinisches Personal stehst, das kann doch nicht sein, dass wir im Jahre 2023, fast 24, dass wir dann immer noch so eine Sachen haben, wo wir einfach wirklich alle mit offenem Mund da stehen und denken so, hey, wieso konnten wir das Kind nicht retten oder die Frau nicht?
Ja. Dass man und dass es selbst 2023 immer noch Schicksal gibt.
Ja, also, okay. Ja,
so ist das.
Wir haben ja heute eine Rubrik auch wieder. Das hätten viele Frauen gerne früher gewusst, ist unsere Rubrik heute, um die mal hier so anzuklingeln mit einem Jingle oder wie man das so macht. Die haben wir schon wieder verraten, Karin. Dass eine Hebamme auch einen Mutterpass ausstellen kann und dass deine Schwangerenvorsorge auch durch eine Hebamme, durch deine Hebamme möglich ist. Und dass du auch entscheidest, ne? Also weil es oft ja immer so diese Diskussion gibt zwischen Arzt, Arzt, Ärztin, Frau und dann der Hebamme, dass es halt einfach oft verboten wird und dass man schon einfach da ganz klar auch entscheiden kann und dass man das abwechselnd machen kann.
Und das Einzige, oder auch ausschließlich durch die Hebamme, also mehr oder weniger. Ja. Also abwechselnd ist eine häufige Variante.
Und man geht zur Ultraschalluntersuchung zum?
Also man geht zu den Untersuchungen, die eine Hebamme nicht machen kann.
Ja.
Das ist der bildgebende Ultraschall. Mhm. Nur zu denen geht man zum Gynäkologen. Finden die Gynäkologen immer doof? Die meisten?
Habe ich so gemacht.
Ich auch, natürlich. Wir sind ja auch Hebammen. Wir waren natürlich die ganze Zeit in Hebammenvorsorge. Also wir haben kurz vorher tatsächlich, ich musste kurz nachdenken, wie oft war ich beim Gyn und bei meiner ersten Tochter war ich, glaube ich, nur zweimal da.
Ja. Also, genau, das ist einfach, finde ich, eine wichtige, dass unsere Rubrik heute und das auch nochmal gesagt, was unterschiedlich ist, ist so ein bisschen die Abrechnung. Und das ist manchmal so ein bisschen, weil wir rechnen ja sozusagen, ihr kommt zu uns und dokumentiert uns, dass wir uns gesehen haben, also die Vorsorge und dann noch, wenn es noch einfach weiter hinausgeht, also die reine Vorsorgeuntersuchung gibt, wird abgerechnet, unterschreibst du und dann halt, wenn es um Hilfe bei Beschwerden, was weiß ich, Frühübelkeit oder was ist da so?
Eisenmangel.
So.
Später dann dicke Füße.
Genau, das wird abgerechnet und der Arzt, die Ärztin, die rechnen ja im Quartal ab, ne? Also
genau, und deshalb ist es eben, also wenn ich
und man
so
weiß
sage,
gar nicht, was da abgerechnet wird, du musst ja nicht dokumentieren.
Sieht man, also sehen einige Gyns nicht gerne, damit war dieser Punkt gemeint, ne? Dass einfach ein Gynäkologe oder alle Ärztinnen, alle niedergelassen, das weiß man ja auch immer nicht, ne? Die werden pro Quartal bezahlt, ob ihr fünfmal kommt oder ob ihr einmal kommt. Und diese Quartalsziffer muss dann aber sozusagen auch erfüllt sein, damit das Quartal abgerechnet werden kann. Und das ist wie so eine Flatrate. Das ist weder fair noch gerecht. Und am Ende des Quartals ist sozusagen arbeiten die ÄrztInnen niedergelassen alle umsonst. Das ist ein absurdes System, genauso wie die Fallpauschalen im Krankenhaus. Naja, soll ja auch alles irgendwie gerade immer wieder reformiert werden. Nicht unsere Baustelle. Aber will sagen, es ist kompliziert. Und das kann manchmal auch der Grund sein, warum es gibt da auch unterschiedliche Rechtsauffassungen, dass die irgendwelche Berufsverbände da irgendwie sagen, Hebamme darf nur das oder ÄrztIn darf dann und dann nicht abbrechen und so. Also es könnte sein, dass ihr da so ein bisschen unterschiedliche Dinge hört, die einfach darin begründet sind.
Ja. So, jetzt haben wir schon mal Blut und erste Untersuchung geklärt. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt über zu den Ultraschalluntersuchungen, weil das ja auch nochmal so ein großes Thema ist. Das hatten wir nämlich vorhin besprochen, weil ich dich gefragt habe, wie viele Ultraschalluntersuchungen hattest du in deinen jeweiligen Schwangerschaften? Ist schon ganz interessant, weil eigentlich sind gar nicht so viele vorgesehen. Könnt ihr euch jetzt ja mal euer Mutterpass aufklappen und da ist ja sozusagen, wir haben jetzt die erste Seite, dann klappt man, jetzt muss ich hier so aus dem, aber weiter auf, dann kommt da erstmal eure Krankengeschichte, wo dann so ganz viele Zahlen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bis so
ankreuz,
5, genau. Ankreuzt.
Was, Oma hat Diabetes.
Oma hat Diabetes oder steht aber Oma hat Hypertonie, so eine Sachen stehen da drin. Oder auch, dass ihr über 35 seid, also Risikoschwangere. Oder dass ihr vielleicht schon mehr als zwei Kinder geboren habt. Also so, das steht da drin und dann ist da die Seite, da auf der Seite ist auch dann der Entbindungstermin, also euer errechnetes Datum und die Vorsorge. Und ein weiter Klappmann sind dann die Ultraschalluntersuchungen. Habe ich jetzt gut erklärt hier so außen?
Erst kommt diese Aufklappseite und auf der nach der Aufklappseite
ja, da kommt dann die Ultraschalluntersuchung. Und da sind drei.
Genau, drei, das sind drei Felder.
Drei Felder.
Wo niemand mehr irgendwas reinmalt, sondern einfach nur so ein Bild dran getackert wird und noch ein anderer Zettel mit so Zahlen.
Genau, Zahlen. Aber wenn ihr euch jetzt mal vielleicht merkt, dass die meisten Leute nicht, da sind drei Felder für drei Ultraschalluntersuchungen.
Ja, weil drei Ultraschalluntersuchungen vorgesehen sind, laut Mutterschaftsrichtlinien.
Krass, ne?
Ja, ja, also eine Ultraschalluntersuchung ist ja immer eine diagnostische Maßnahme. Vor jeder diagnostischen Maßnahme steht eine diagnostische Fragestellung. Und die Frau ist schwanger, ist keine diagnostische Fragestellung. So, und die vielen Ultraschalluntersuchungen, die so zwischendrin laufen, ja, ich würde mal sagen, das ist auch wieder eine Mischung aus verschiedenen Gründen. Also es gibt auch da, jeder Arzt, jede Ärztin macht das unterschiedlich. Es gibt welche, die machen wirklich jedes Mal Ultraschall. Es gibt welche, die machen nur bei Privatversicherten jedes Mal einen Ultraschall. Und den Kassenversicherten wird vorher gesagt, ja, es sind ja nur drei vorgesehen, aber wir finden das besser, mehr zu machen. Also ich verkürze das jetzt mal sehr unangemessen. Deshalb gibt es hier eine Ultraschall-Flatrate, kostet 100 € und die müsst ihr selber bezahlen, weil die Kasse übernimmt ja nur diese drei Untersuchungen. Und es gibt Ärztinnen, die sagen, naja, ich habe ja eine Indikation, um nochmal zu gucken. Und bei einigen Frauen ist das auch so, keine Ahnung. Das Baby ist sehr klein oder die Plazenta sah im Ultraschall
ist auch gar nicht schlecht
aus.
Das geht, glaube ich.
Nee, gar nicht. Ne? Also ich wollte nur sagen, es gibt eine diagnostische Fragestellung. Ja. Und wenn es die nicht gibt, sozusagen Babyfernsehen, wie das ja auch immer so gerne heißt, das ist auch laut Strahlenschutzverordnung überhaupt nicht mehr erlaubt, das zu machen.
Deshalb also nach dem Motto,
heute ist mein Mann
so
mal mitgekommen und wir wollen mal hier schöne Bilder für das, was wir uns auf Canvas aufziehen lassen, um uns das übers Sofa zu hängen.
Ich liebe sie.
Ja, das sind alles wichtige Erinnerungen und so, alles total klar, ich will das jetzt auch gar nicht. Na, aber es ist eben nicht Babyfernsehen, es ist eine medizinische diagnostische Maßnahme mit einer möglichen therapeutischen Konsequenz. Also was ist denn, also ne, wenn man irgendwie nur lange genug guckt, irgendwas findet man ja immer. Baby ein bisschen zu groß, ein bisschen zu klein, ein bisschen zu viel Fruchtwasser, ein bisschen zu wenig Fruchtwasser, I don't know. Und schon ist man schwupps drin in der Interventionsspirale. Aber wir wollen ja erstmal sozusagen sagen,
also wir haben drei Untersuchungen. Wir haben den ersten Ultraschall, den haben wir auch schon in dieser Staffel euch erklärt. Ne? Am besten zwischen der 8. und 11. Schwangerschaftswoche.
Meistens macht man ja schon einen vorher, 6., 7. zur Feststellung der Schwangerschaft. Der ist ja dann sozusagen schon mal aufgebraucht. Das ist ja noch nicht der First Trimester Scan.
Nö, aber also könnte man ja auch sagen, man geht dann hin. Also wenn man zwischen 8 und 11 geht, dann hat man so das erste Screening. Passt das, ne?
Ja.
Aber so sieht die Realität ja auch nicht aus, wie du halt sagst.
Zumal, wenn man dann irgendwie 9+4 dahin geht, dann sagt er, ja, und nächste Woche können Sie nochmal wiederkommen für die Nackenfaltenmessung.
Kommen wir gleich zu. Genau, dann haben wir unseren, jetzt bist du dran hier, zweite Ultraschall.
Ja, zweite Ultraschalluntersuchung, das ist eigentlich, finde ich, immer so die spannendste. Und das ist die, ich bin ja schon ein bisschen ein bisschen länger im Geschäft. Das ist die, wo früher die meisten Leute zu dieser einen Second Trimester Scan zum Pränataldiagnostiker gegangen sind, weil man da am meisten sehen kann. Also da passt das Baby noch ganz drauf auf das Ultraschallbild. Das sind auch die häufigsten Bilder, die man immer so sieht im Internet oder auch die.
Und da wurde halt eigentlich auch meistens erst, wenn man das dann wissen wollen würde.
Ja, da wurde dann erstmal gesehen.
Gender Revival
findet dann statt. Genau, und regnet blaues oder rosa Konfetti in der Arztpraxis von der Decke. genau. So und.
Stell dir mal vor, das ist wirklich was.
Es gibt bestimmt Praxen, jetzt, die das machen.
Sie können das jetzt buchen.
Genau, sie können das extra buchen. Genau. Halt, stopp, Moment, ich muss hier noch für BeReal und für Insta, muss ich das hier, ne? Können Sie nochmal kurz einmal nochmal warten. Ja, genau. Also, genau.
Entschuldigung.
The times, they are changing. Auch in, also so, die, jetzt mal hier ohne Witz, also die zweite, der Second Trimester ist natürlich zu was da. Und man kann nicht nur das Bild, das Baby im Ganzen immer auf ein Bild draufkriegen, sondern die Organe sind so weit ausgereift, dass man sie auch in ihrer Funktion schon ganz gut sehen kann. Das Herz hat 4 Herzklappen, ne? Also 2 Vorhöfe und 2 Herzkammern. Und da kann man sehen, wie das Blut da so durchfließt und dass es da Klappen gibt, die schließen und so. Das Baby hat 2 Gehirnhälften, aber das Baby hat eine Harnblase und pinkelt, das Baby hat einen Magen. Sowas guckt man sich dann alles an.
Aber da müssen wir nochmal unterscheiden, weil wir wollen ja jetzt hier ordentlich, das zweite Screening ist sozusagen diese Basisuntersuchung. Und ich glaube, du bist jetzt schon in der Feindiagnostik.
Nee, das ist keine Feindiagnostik. Das macht heute jeder Wald- und Wiesengynäkologe, guckt auch in 4 Klappen.
Ja, das guckt er ja schon, aber wirklich nur so, aber nicht nochmal jedes, weil wenn wir Feindiagnostik gucken, wir wirklich irgendwie von oben.
Ja, von oben bis unten und messen nochmal das Nasenbein aus und so. Ja. Aber das, was, also so, die zweite Trimesteruntersuchung soll sozusagen sagen, das Baby sieht vollständig aus, hat 2 Arme, 2 Beine, 5 Finger und 5 Zehen und hat im besten Fall auch 2 Gehirnhälften und 4 Herzkammern und 2 Ohren und so. Und sie ist gut gewachsen. Also alles, was man auf der Weise, in dieser Weise sehen kann, sieht gut aus. Und damit geht man ja dann auch gerne nach Hause. Es ist ja schon auch immer aufregend.
Total.
Vor so einer Ultraschalluntersuchung, wenn man da so ist und irgendwie schon auch Herzklopfen hat, wo man dann hofft, so, oh, hoffentlich sagt er jetzt. Das ist ja auch, dann die sind ja ganz konzentriert, die Ärztinnen, während die das machen. Also so, nur die sitzen da und gucken die ganze Zeit gebannt auf ihren Bildschirm und die Frauen liegen daneben und ganz viele, und so ging mir das auch, haben gesagt, warum sagt er denn nichts? So, dass der guckt da so gebannt drauf und dann misst er da mal irgendwas auf und drückt auf seinen Knopf und dann kommt ein Bild aus dem Dings und so. Und dann denkt man die ganze Zeit so, sag doch bitte mal einmal, dass alles wunderbar ist. Und man wird da so hingehalten, also weil man will dann auch nicht ihn in seiner Konzentration stören und interpretiert, aber die ganze Zeit schon in seine konzentrierten Falten, Sorgenfalten hinein. Denkt so, oh Gott, der guckt da so gebannt drauf, da ist doch irgendwas, ist doch da nicht okay. Das sind oft echt so bange Minuten oft. Während dieser Untersuchung kann ich mich so gut daran erinnern, ey.
Ich finde es auch ganz, also ich finde es auch mal gut, wenn die wenigstens mal einmal so, okay, gut, mal einmal was dazu sagen.
Ja.
Also das ist schon echt immer, also, weil man geht ja davon aus, dass alles gut ist, ne? Und also die Situation, wo es dann halt manchmal dann doch irgendwie was ist schon immer, ist schon, ja, das auf jeden Fall, kenne ich das Gefühl, was du gerade beschrieben hast.
Ich finde das auch oft, also ich finde das ja immer gut, zum Beispiel Geschwisterkinder, wenn die auch mit beteiligen, also ganz viele, ne, wenn ich eine Vorsorge mache, dann kommen oft die Geschwisterkinder mit und so. Und dann dürfen die auch mal Herztöne hören.
Mein Ultraschall findest du
doof. Ich finde das nicht doof, aber ich weiß manchmal nicht, ich finde das überhaupt nicht doof, das ist ja auch für die Kinder spannend. Ich weiß nur manchmal nicht, in diesem Rahmen, wo ja möglicherweise auch mal keine guten Nachrichten verkündet werden. Ob den Leuten das so klar ist, wenn da irgendwie 2, ein 3-Jähriges und ein 5-Jähriges da irgendwie noch rumspringen, ob man das in der Weise, also ob das in diesem Raum, in diesem Rahmen, weiß ich nicht. Ich bin da
keine Ahnung, haben wir, glaube ich, auch schon mal, also so, finde ich auch. Ich hatte das jetzt, ich glaube, bei meiner letzten Schwangerschaft war so richtig krass Corona. Da habe ich gar keinen, da war das gar nicht möglich. Ja. Aber bei meiner dritten Schwangerschaft hatte ich die beiden Großen damals. Was waren die da? 5 und 7?
Ja.
So, habe ich gar nicht drüber. Also, ne, also jetzt
es
im Nachhinein.
Es geht ja auch meistens alles gut. Man muss sich ja nicht wappnen für alles.
Aber so, ich glaube, dann ist es auch wieder so, es kommt nochmal auf das Alter drauf. Und die waren jetzt 5 und 7, hättest du ja eh.
Na klar.
Spätestens 24 Stunden später mit denen irgendwie besprechen müssen, warum irgendwie der Haussegen irgendwie auf einmal von.
Ja, das ist ja klar.
Also so.
Und ich meine damit auch nicht, dass man den Kindern das nicht erzählt, sondern
nein,
dass
aber
man
so
selber mit seiner eigenen Reaktion
erstmal kurz klarkommen muss.
Kurz klarkommen muss und ja, nicht auch noch gleichzeitig Kinder auffangen kann. Mhm. Und also ist ja immer so mit Kindern, mit Nachrichten, und die Kinder sind da meistens, nehmen das sowieso mit in ihr Leben und so. Ich wollte das jetzt auch gar nicht problematisieren. Ich finde nur manchmal, also wenn ich das dann auf Instagram und so sehe, wie das so dann, ne,
ja,
mit dem Konfetti und so inszeniert wird, dann weiß ich mir manchmal dann, dass ich mir dann schon denke, so, ihr wisst schon, dass das jetzt auch eine Diagnose, also ja, ja, das ist die Tragweite. Aber so, wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht aufladen mit
Problematik. Ich glaube einfach, da muss man genau, also ich verstehe, was du meinst, und wenn ich das jetzt so darüber nachgedacht habe, weil genau, also ich bin da natürlich auch rein, ich, wir haben bewusst, dass das nicht war. Ich habe nämlich zum Beispiel immer nur die Ultraschalluntersuchung bei meinen Schwangerschaften. Ich habe den ersten, den Mutterpass hat meine Hebamme ausgestellt, dann war ich beim Ultraschall, um zu gucken, ob es dann, weil das kann nur Hebamme, nur nicht, also kann ich Hexen, also ich meine so in der achten Woche,
zwei sind
genau, das war mir total wichtig, das zu wissen, einfach auch, weil die Geburtsplanung ja für mich klar war, dass ich zu Hause mein Kind kriegen will, und das ist dann schon relevant, ob es eins oder zwei sind. Und genau, war ich einfach zu diesem einen Ultraschall, und dann habe ich immer eigentlich nur, weil meine Gynäkologin hat auch so einen schlechten, also ob ich den Ultraschall dann nur mache in der 20. Woche oder nicht, der war einfach so grau. Da war ich halt immer bei meinem Lieblingsfeindiagnostiker hier in Berlin, den ich sehr gerne mag, in der Friedrichstraße, der immer mir ein gutes Gefühl gegeben hat, so. Und wo wir beim dritten gesagt haben, wir sehen uns nicht wieder und verabschiedet haben, aber kamen wir nochmal einmal wieder. und bei dem war ich dann halt immer zu diesem zweiten Ultraschall, und das waren eigentlich meine Ultraschall. Selbst den dritten habe ich eigentlich nie gemacht. Also ich habe immer nur zwei gehabt. Ich habe immer den ersten und diesen mittleren, da wusste ich, okay, da ist jetzt Herz und so alles in Ordnung. Mhm. Aber drei sind vorgesehen, und den dritten wollen wir euch hier auch nicht verheimlichen, der einfach nochmal da dient, um zu gucken, ist das Kind also zwischen der 28. und 32. Woche bei eurer ganz normalen Ärztin oder Arzt, der einfach nur dazu dient, dass das Kind immer noch guckt, wie es gewachsen ist, ne? Wachstum normal ist, Fruchtwasser normal ist, und das war es dann eigentlich schon. Ne? Das sind einfach drei Untersuchungen, und das ist einfach gar nicht viel, und das andere ist alles wirklich auf, gibt es Auffälligkeiten, Wehentätigkeit oder irgendwelche Beschwerden, ne, dass man, oder auch Blutung.
Ich brauche keinen Ultraschall. Ne? Ja, Blutung schon.
Ja, also so, das ist so, ansonsten war es das, ne?
Und Kindslage, finde ich, ist auch schon nochmal ein Thema.
Ja,
also nicht nur eine Kollegin, die im Geburtshaus gebären wollte und alle immer gesagt haben, ja, ist eine Schädellage, und dann war es hoch bei Muttermund 5 cm, plötzlich dann doch eine Beckenendlage. So,
krasse Geschichte.
Ne? Das ist wirklich eine krasse Geschichte auch, ne? bei einer Kollegin.
Aber kann ja auch andersrum. Gibt es auch alles. Ein Kind kann bis immer ewig ne, gibt es halt immer diese Geschichten. Das sind sehr seltene Geschichten, dass es so ist. Aber es gibt auch Kinder, die liegen irgendwann bis dato in Schädellage, und dann ist Geburt und dann sind sie im Beckenendlage.
Ja, aber das ist ja schon selten.
Super selten.
Wenn ein Kind in der 34. Woche in Schädellage ist, dann dreht es sich üblicherweise auch nicht mehr zurück. Ich wollte nur sagen, dass das manchmal dann schon noch Überraschungen liefert. Ne? Weil natürlich würden wir beide jetzt hier mit viel Berufserfahrung sagen, ob ein Kind mit dem Köpfchen zuerst oder mit dem Popo zuerst nach unten liegt, das würden wir in den meisten Fällen tasten können. Aber ich habe schon auch manchmal Situationen, wo die Plazenta irgendwie so doof liegt oder ne, wo man einfach vom Gefühl her sagen kann,
es gibt auch manchmal, Bauchdenken, wo du einfach merkst, so, genau, die nicht einfach zu tasten sind. Ne?
Also ja, oder das Baby liegt mit dem Rücken zu eurem Bauch sozusagen, also hat die Beinchen und Ärmchen Richtung eurer Wirbelsäule, sodass man da gar nicht so genau den Popo tasten kann zum Beispiel oder ihn unterscheiden kann zum Köpfchen. Also es ist manchmal gar nicht so einfach. Auch das ist in der dritten Ultraschalluntersuchung, die ein bisschen später ist, schon mal orientierend, sagen wir mal so. Genau.
Und ja, das also finde ich einfach nochmal wichtig zu wissen. Und wir haben heute unsere Rubriken ordentlich gemacht, Karin. Ne? Also wir haben jetzt auch die nächste Rubrik gleich wieder. Das
Ding, ding.
Finde ich ganz gut, dass wir das hier heute so ordentlich machen. Das ist ja eigentlich, spricht ja, ist ja sonst nicht so. Genau, wir haben euch nochmal aufgeführt, was vielleicht auch, was einfach Mythen sind, weil wir es einfach so im Täglichen einfach immer so hinnehmen und es ganz normal ist. Aber wir wollen ja sozusagen im Hebammen-Salon aufklären, und es gibt einfach Dinge, die müssen nicht sein, aber sie sind einfach selbstverständlich geworden. So, ne? Und dann fängst du an.
Also so ein bisschen Glaube und Wahrheit, ne? Also, und wo es auch große Unterschiede gibt, die das dann auch erklären. Zum Beispiel die vaginale Untersuchung. die ist nicht vorgesehen, dass eine Frau bei jeder Vorsorgeuntersuchung auch vaginal untersucht werden muss. Und ich würde mal behaupten, die meisten GynäkologInnen machen das immer. Oder in der frühen Schwangerschaft untersuchen die häufig nicht vaginal, sondern machen gleich einen Ultraschall mit sozusagen, also so einen Vaginalschall, weil man am Anfang das ganz winzige kleine Baby über die Bauchdecke, also über den äußeren Ultraschall, den man später dann in der Schwangerschaft ja regelmäßig macht, eben noch nicht gut sehen kann. So. Also man kann nicht am Schambein vorbei ultraschallen sozusagen durch den Bauch, deshalb vaginaler Ultraschall. Aber auch die vaginale Untersuchung ist nicht Bestandteil, also muss nicht ständig da am Muttermund rumfingern, um da irgendwelche Erkenntnisse abzuleiten. Ich untersuche Frauen in der, ich würde mal sagen, in der ersten Hälfte der Schwangerschaft eigentlich so gut wie nie. Und ich untersuche aber schon, also wenn dann die GynäkologInnen nicht mehr untersuchen, nämlich am Termin oder in der 38. Woche, da untersuche ich die Frauen ja ganz gerne mal. Um wirklich einmal zu gucken, also diese Prozesse, aber das ist heute nicht Thema, die irgendwie so.
Wo stehen wir?
Wo stehen wir? Ja. Macht der Körper schon irgendwelche Anstalten, diese ja auch im stillen und verborgenen ablaufenden Reifungsprozess am Gebärmutterhals und so? Oder ist es irgendwie so, dass man denkt so, boah, entweder stimmt der Termin nicht, also ist alles noch super unreif, oder vielleicht ist es sinnvoll, da ein paar Dinge mal zu überlegen. Ne? Warum ist das Köpfchen noch so weit oben im Becken und so, dass man da dann irgendwie rechtzeitig auch gucken kann. Das ist dann ziemlich doof. ET plus 8, Köpfchen JWD, Gebärmutterhals noch 3 Kilometer lang oder sowas. Und sich dann zu fragen, so, das ist alles noch sehr unreif. Auch für eine Geburtseinleitung alles noch sehr unreif und so. Also ich untersuche ganz gerne am Ende der Schwangerschaft mal. Also wenn es eine Indikation gibt, ja, vorzeitige Venen und so natürlich sowieso, um zu gucken, sind diese vorzeitigen einfach, Venen auch muttermundswirksam. Aber so dieses am Ende der Schwangerschaft.
Und auch dann einfach zu gucken, ob man, also ne, gibt ja so ein paar Sachen, aber es ist nicht Thema heute. Wir wollen das ja so, aber ich finde auch am Ende, bin ich da auch ganz bei dir, dass man nur einmal kurz weiß, so hey, ob wir hier noch eine Avocado haben, die einfach so hart ist. Das, dann, na, das ist schon einfach auch gut für die Betreuung der letzten Wochen so.
Ja,
einfach, dass man da so ein bisschen weiß.
Ne, genau, also ne, es gibt ja eine Million Sachen, die man zur Geburtsreifung da machen kann, ob Akupunktur und Co. Und bei einigen Frauen, die brauchen das einfach gar nicht. Sondern ist alles butterweich und alles total reif wie ein Pfirsich. So, da braucht man nicht noch irgendwie, keine Ahnung, 100 Liter Himmelblättertee trinken oder sowas. Aber das kommt alles später, über diese Themen sprechen wir natürlich
dann auch ausführlich. Also ganz wichtig, das auch mal zu hinterfragen, warum ihr jedes Mal vaginal untersucht werdet. Ne? Eben schon geklärt, Ultraschall bei jeder Vorsorge ist auch nicht nötig und braucht man nicht machen. Und was auch ein ganz wichtiges Thema ist, immer noch das CTG. Das ist auf jeden Fall auch immer so, wo man immer denkt, so, oh mein Gott.
Viel schlechter als ein Ruf.
Werbung.
Karin, wir wissen ja, dass viele Frauen nach der Geburt, also im Wochenbett, unter wunden Brustwarzen leiden. Natürlich auch Geburtsverletzungen sind ein Thema oder natürlich auch eine Bauchgeburtsnarbe.
Ja, und leider führen Wunde und dadurch schmerzende Brustwarzen eben genau auch dazu, dass Frauen stillen als riesige Bürde empfinden, verständlicherweise. Und es ist auch gar nicht so selten, dass das der Grund ist, abzustillen, einfach weil es so weh tut, weil die Brustwarzen so wund sind. Und das ist natürlich überhaupt nicht nötig.
Ja, und umso toller, ihr habt es schon ganz oft bei uns gehört hier im Podcast, seit es uns gibt, dass es solche kleinen Familienunternehmen gibt, die Mütter hier ganz wundervoll unterstützen und helfen. Denn es gibt Hilfe. Natürlich gibt es erstmal Hilfe, dass ihr das Stillen richtig erlernen müsst. Und da braucht ihr auch Hilfe durch eure Hebamme und Stillbereiterin. Aber um diese Heilung zu unterstützen, lieben wir zwei Softlaser. Und heute möchten wir euch den Softlaser-Verleih der Familie Gebetsberger, also einen Softlaser, den ihr euch von der Gebetsberger Medizintechnik für die Heimtherapie für einen bestimmten Zeitraum ausleihen könnt, vorstellen.
Ja, und er ist wirklich toll und wird seit mehr als 3 Jahrzehnten von Hebammen benutzt, unter anderem auch von Sissi und mir. Also die Softlaser von Gebetsberger Medizintechnik sind tatsächlich auch die, die wir Hebammen benutzen und wir beide eben auch. Es gibt nur kleine technische Anpassungen für den Heimgebrauch, damit ihr die eben auch nutzen könnt.
Ja, und vor allem ist der so schnell und einfach auszuleihen. Ihr könnt euch den ganz einfach per Expressversand innerhalb von Deutschland und Österreich nach Hause bestellen. der kommt dann auch innerhalb eines Tages und dann geht's einfach los mit dem Laser.
Ja, und da reichen tatsächlich sehr kurze Behandlungsintervalle. Also zum Beispiel an der Brustwarze ist ja auch eine kleine Fläche von 1 bis 3 Minuten, wodurch sich der Softlaser von Gebetsberger auch super in euren Alltag mit Baby integrieren lässt. Also es ist wirklich eine ganz einfache Anwendung. Im Prinzip funktioniert das wie so eine kleine Taschenlampe, so kann man sich das vorstellen.
Ja, genau. Also ganz einfach erklärt, eurem Körper wird ausschließlich Energie durch wirklich sanftes, kaltes, rotes Laserlicht zugeführt. Und diese Energie hilft dann natürlich dabei, dass eure natürliche Heilung unterstützt wird, dass die Wunden sich schneller regenerieren. Und viele Frauen merken auch schon während der Lasertherapie, also wenn ihr das Licht darauf haltet, dass die Schmerzen einfach weniger werden.
Genau, wir könnten jetzt auch noch was von Mitochondrien in den Zellen erzählen. Es ist immer das Gleiche. Es geht immer um Immunmodulation und um die Zellerneuerung. Und die haben wirklich eine sehr hohe Erfolgsquote. Und falls es nicht wirkt, gibt es sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Also dann bezahlt ihr gar nichts.
Ja, das ist so mega. Das ist wirklich eine kleine Lobeshymne hier von uns. Das Unternehmen ist übrigens ein kleines Familienunternehmen. Sowas lieben wir ja auch. Das seit über einer Generation und über 40 Jahren in der Medizintechnik und insbesondere im Bereich des Softlasers tätig ist. Und dann ist die Familie Gebetsberger auch noch sehr sozial, sehr engagiert. Also denen ist einfach auch Menschlichkeit, ist ihnen sehr wichtig. Und sie garantieren, die Softlaser-Heimtherapie auch für Menschen mit geringem Einkommen zur Verfügung zu stellen, indem sie bei Bedarf Sozialrabatte geben. Also solltet ihr davon betroffen sein, die haben super Kundenservice, da ruft ihr einfach an und dann wird das ganz, also ich hatte das schon und ich weiß einfach, wie toll das einfach dann funktioniert.
Ja, das genau, es wird immer eine Lösung gefunden. Und was den Softlaser-Verleih von Gebetsberger Medizintechnik eben noch ausmacht, ist diese persönliche Beratung am Telefon. Also da geht immer Lisa, hallo Lisa, Lisa Hammer ans Telefon, die selbst Mutter ist und die gestillt hat und die sich immer Zeit für euch in euren individuellen Anliegen nimmt.
So, ihr merkt, wir lieben diese Familie, diesen Softlaser, der uns auch unseren täglichen Alltag erzählbar macht. Ich kann gar nicht mehr vorstellen, ohne ihn zu arbeiten. Und wenn ihr halt einfach Probleme habt mit eurer Bauchgeburtsnarbe, mit eurem Brustwarzen, dann legen wir euch den Softlaser-Verleih von Gebetsberger wirklich so ans Herz. Und schaut einfach mal auf folgender Seite, softlaserverleih.de, oder ihr ruft Lisa einfach direkt im Kundenservice an unter der Hotline, die ihr auf der Homepage findet. Falls ihr wunde Brustwarzen oder eine starke Bauchgeburtsnarbe habt oder andere Geburtsverletzungen, und lasst euch beraten und probiert den Softlaser aus. Und alle Infos hierzu findet ihr wie immer auch in unserem Linktree in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir euch erstmal alles Liebe und wenn ihr Hilfe braucht, probiert ihn aus.
Werbung Ende.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ja, also ne, so, also das CTG sagt einem eigentlich original gar nichts, außer er schlägt ein Herz. Das ist schon mal schön. Aber naja, aber so die, da so ein Streifen, eine halbe Stunde auf der Liege mit der Gala da zu liegen und dann irgendwie so, na, habe ich schon Wehen? Das ist ja dann immer so das eine. Oder na, sind die Herztöne gut, hast Kind einen Herzfehler? Alles das sieht man natürlich überhaupt nicht auf dem CTG, was man da immer so denkt. Aber das Gerät steht in der Praxis vom Gönn.
Hast du noch eins?
Ich habe noch eins. Ich habe mir damals, hat viel Geld gekostet.
Ich weiß. Ich habe mir das auch manchmal aufgelegt. Aber für mich habe ich entschieden, dass ich sozusagen keine, also.
Ja, es ist ja auch nicht evident. Nee, also wenn man immer sagt, ne, wie Hebammen und evidenzbasierte Medizin und so. Evidenzbasierte Medizin sagt, CTG ist totaler Quatsch. in der pränatalen Betreuung, also in der Betreuung vor
TTG
der Geburt.
TTG mit Wehentätigkeit.
Genau.
So. Genau. Also von daher könnt ihr das auch einfach ganz, finden wir wichtig, dass ihr das wisst, ne, wenn euch das jetzt nicht stört und ihr da liegen wollt.
Ja, das genau. Und das kommt ja auch immer noch dazu, auch beim Ultraschall. Also vieles ist ja auch, macht man ja auch sozusagen so ein bisschen der Frau zuliebe. Die will da nochmal sehen, weil sie nach zwei Fehlgeburten irgendwie jedes Mal, solange sie ihr Kind noch nicht selber spürt, da irgendwie in der 14. Woche einfach nochmal braucht. Ey, kannst du nochmal einmal bitte gucken mit dem Ultraschall, dass das Baby lebt. Mhm. Oder beim CTG. Viele Frauen sagen auch, ich finde das einfach so beruhigend. Das ist einfach dumm, dieses galoppierende Herzchen und so. Und dann kann man es ja auch machen, meine Güte. Aber es ist halt alles Ultraschall. Und es ist halt alles, also das, man, alles, was man heutzutage dazu weiß, schadet dem Kind natürlich das nicht. Aber es ist alles, also ein Strahlenschutzgesetz. Das gibt es ja eben nicht ohne Grund. Und das betrifft eben auch das CTG. Kauft euch bloß nicht. Was es auch gibt, gibt es aber Amazon. Hier dieses Ultraschall-Ei da, wo man dann irgendwie zu Hause da die Herztöne irgendwie messen kann. Ja. Das habe ich ganz vergessen. Das begegnet mir auch ab und zu.
Ja, es ist gerade so Frauen, die halt wirklich sehr kaufen. Angst haben und vor allen Dingen auch so Herztöne in frühen Wochen, also so ab 12.
Ja, aber dann hört man nichts und dann heißt es, so, was heißt das jetzt? Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt kein Herz, das schlägt, oder das Gerät ist leider eben kein medizinisches Gerät, sondern in China zusammengeklöppelt und taugt halt nichts und kann eben nicht gut die Herztöne hören. Also macht das nicht.
Nee. So, das sind jetzt erstmal unsere ganz, ganz normale Vorsorge- und Ultraschalluntersuchungen, dass ihr da einen Überblick habt. Hast du ein Gefühl davon, wie lange wir jetzt hier schon schnacken? Also nur so.
Ja, genau. Wir haben das in der Einleitung gesagt, was heute alles drankommt. Ganz viele Themen und auch einige schwere Themen dabei. Und jetzt wird es erst kompliziert.
Was denkst du?
Ich weiß, was du jetzt sagst. Eigentlich sind wir.
Ja, also wenn ich jetzt in die Redaktion gucke, dann
so schreckgeweitete Augen.
Also ich habe eben schon gedacht, so beim Aufnehmen so, wow, wir sind auf jeden Fall schon wieder, wir haben die Stunde schon wieder gerissen. Und ich glaube, dass wir, also das haben wir einfach so eine schöne Folge sozusagen, dass ihr jetzt da draußen Bescheid wisst, was so der Mutterpass ist, was die Basisuntersuchung und dass wir einfach die Pränataldiagnostik, die da nochmal so ein, wo wir auch gerne einfach noch nicht nur jetzt hier die Untersuchung runterrattern wollen, sondern ja auch immer nochmal gerne so unseren persönlichen Senf dazu gehen, dass wir das einfach auf die nächste Woche verschieben.
Wir verschieben das.
Und nehmen das jetzt einfach nächste Woche auf, sodass es einfach für euch auch rund ist, weil ich glaube, jetzt einfach schon mal ganz schön viel, finde ich, was man so erfahren hat.
Untersuchungen in der frühen Schwangerschaft, Klammer auf, außer die ganzen komplizierten pränataldiagnostischen Sachen. Das ist ja auch schon alles, also Pränataldiagnostik jetzt im Wortsinn, heißt einfach Diagnostik vor der Geburt, ist das natürlich auch alles schon. Mhm. Aber sozusagen, wo man nochmal mit einem geschärften und eher risikofokussierten Blick auf das Kind guckt, daraus machen wir vielleicht eine extra Folge. Ja. Die ist dann vielleicht ein bisschen kürzer, aber darüber reden wir dann nächste Woche. Gute Idee.
Ja. Also, in diesem Sinne wünschen wir euch, könnt ihr euch heute mal ganz genau euren Mutterpass angucken, ob wir auch alles richtig gesagt haben.
Oder welche Kreuzungen sind.
Wo welche Seite ich hier schlage. Aber nein, Scherz beiseite, guckt euch den wirklich mal an, dass ihr so ein bisschen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dass ihr einfach wisst, was da alles dokumentiert ist. Das ist eure Schwangerschaft, das sind eure Befunde und dass ihr einfach auch wissen sollt, was da einfach drin steht. Und nicht jeder darf in euren Mutterpass gucken.
Genau.
Eine gute Woche
in
euch.
In diesem Sinne.
Tschüss.
Tschüss.
Der Hebammsalon ist eine Produktion von Studio Trill in Zusammenarbeit mit Karin Dannhauer und Sissi Rasche.
Redaktion: Wynona Pionczewski und Merle Kollett. Sound und Schnitt: Bettina Besken. Vermarktung: Theresa Sawatzki.